Deutschlandfunk. Systemfragen.
Anders sein, anders leben und darüber reden dürfen. Das hat in unserer Gesellschaft im Moment Hochkonjunktur. Die Diskurse um Diversität sind sprunghaft angestiegen, und zwar seit gut 10 Jahren in verschiedenen deutschen Zeitungen. WissenschaftlerInnen machen sich schon länger Gedanken darüber, was Diversität eigentlich heißt für unser tägliches Miteinander. Es wird dabei auch von Vielfalt, Verschiedenheit oder Unterschiedlichkeit gesprochen, die akzeptiert und anerkannt werden sollen von allen in der Gesellschaft. Das kann eine Spracheinschränkung sein, genauso wie ein Migrationshintergrund. Eine Sprachwissenschaftlerin der Uni Genf hat sich die Berichterstattung über Diversität in deutschen Printmedien über einen ziemlich langen Zeitraum, nämlich über 30 Jahre, dazu angeschaut. Da bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Mein Name ist Bettina Köster und ich will heute in den Systemfragen schauen, ob es einfach nur hip ist, über Diversity zu reden oder ob das Thema tatsächlich tiefer im gesellschaftlichen Alltag angekommen ist, zum Beispiel im Unternehmen. Die Erfahrung einer behinderten Frau ist in dem Zusammenhang interessant. Sie arbeitet schon seit Jahren in einem großen internationalen Unternehmen, das mit Vielfalt am Arbeitsplatz aktiv wirbt.
Es ist sehr schwer, Inklusion im Arbeitsalltag zu leben. Es ist eine ständige Herausforderung. Man muss ja selber immer hinterfragen, muss sich immer wieder neu einordnen. Man braucht auch jemanden, der einen fördert und fordert. Einen ständigen Ansprechpartner. Und das kann ein Unternehmen normalerweise nicht leisten. Also das muss engmaschig überprüft werden. Und das machen sie in meinem Unternehmen nicht. Auf keinen Fall.
Die Frau möchte anonym bleiben und wünschte sich auch, dass das Unternehmen, für das sie arbeitet, nicht genannt wird. Ihr Beispiel zeigt, dass zwar immer mehr Firmen das Thema Diversität aufgreifen, doch manchmal klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Warum? Das bekomme ich gleich noch genauer erklärt. Jetzt geht es erstmal um die Ergebnisse der Studie, die ich eben erwähnt habe. Josephine Schulz, meine Kollegin, du hast mit der Linguistin gesprochen und dir auch die Studie etwas genauer angesehen. Wie ist denn dein Eindruck? Ist Diversität in der Presse in erster Linie ein Modethema?
Also wenn man sich anguckt, wie viel darüber geschrieben wird, dann auf jeden Fall. Die Linguistin Juliane Schröter von der Uni Genf, du hast sie schon angesprochen, hat einen riesigen Datensatz von über 300.000 Artikeln bekannter Printmedien wie Süddeutsche, Spiegel, FAZ, Bild-Zeitung durchforstet nach dem Begriff Diversität und Varianten davon und hat festgestellt, vor allem ab 2012, 2013, da steigt das ganz stark an. Wobei man auch sagen muss, nicht in allen Medien gleichermaßen, also vor allem in der Bild-Zeitung zum Beispiel ist das deutlich weniger und Juliane Schröter liest daraus, dass Diversität stärker ein Thema ja in sogenannten Qualitätsmedien ist als in Boulevardmedien und damit auch, wenn man so will, ein Stück weit ein Elitenthema, was dann vielleicht auch nicht ganz unproblematisch ist.
Dass es offensichtlich so ist, dass wir bestimmte politische Fragen haben, die nicht nur von unterschiedlichen politischen Lagern unterschiedlich beantwortet werden, sondern die Differenz, die sich da zeigt, ist noch eine viel fundamentalere. Offensichtlich geht schon die Definition, was überhaupt ein politisches Problem ist, ganz stark auseinander. Und in dem Moment wird natürlich die Verständigung über dieses politische Problem praktisch unmöglich, wenn es für bestimmte Personen gar keines ist.
Also Problem, muss man vielleicht noch dazu sagen, meint dann in dem Sinne, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen unterrepräsentiert sind oder diskriminiert werden.
Aber ob Diversität viel oder wenig vorkommt in den Medien, sagt doch erstmal gar nichts darüber aus, in welcher Form darüber geschrieben wird, oder?
Genau, und das war auch das, was Juliane Schröter besonders interessiert hat. Und da konnte sie dann feststellen, dass das im Grunde fast immer positiv war, wie darüber geschrieben wurde. Also in den allermeisten Fällen geht es darum, dass Diversität gefördert wird, dass Diversität wichtig ist und so weiter. Dass die Idee quasi komplett abgelehnt wird, das gab es in den Artikeln so gut wie gar nicht. Für Juliane Schröter war aber auch ein anderer Punkt noch interessant, nämlich ob eine echte, ja, inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Konzept stattfindet. Also im Sinne von, warum könnte das gut sein? Warum sollten wir das machen? Wenn ja, in welcher Form sollten wir das machen? Oder ob Diversität eher wie so eine Art Werbelabel genutzt wird. Nach dem Motto, wenn ich sage Diversität, dann ist automatisch klar, das haben alle super zu finden. Und da braucht man im Grunde gar nicht mehr drüber diskutieren.
Und wie sieht dann jetzt die Berichterstattung genau aus?
Teils, teils. Also sie sieht in den Medienberichten schon Ansätze einer solchen, wie sie sagt, fundierten Auseinandersetzung, in dem Sinne, dass häufiger Beispiele und Argumente genannt werden. Aber, und das sagt sie dann ein Stück weit aus der Perspektive selbst als kritische Medienkonsumentin, schon auch noch Luft nach oben.
Diversität ist auf alle Fälle im Moment so ein Modethema. Und für Qualitätsmedien ist es da sicher wichtig, auch eine gewisse kritische Distanz zu bewahren und das Thema zu hinterfragen, die Definition des Konzeptes zu hinterfragen, die zentralen Diversitätsdimensionen, die behandelt werden, und möglichst viele unterschiedliche Stimmen mit unterschiedlichen Argumenten zu Wort kommen zu lassen.
Und noch zu dem Stichwort unterschiedliche Diversitätsdimensionen. Da ist nämlich auch deutlich geworden in dieser Studie, dass es sehr, sehr häufig um Geschlecht oder um Migrationshintergrund geht, aber deutlich weniger um andere Kategorien wie Alter oder soziale Herkunft zum Beispiel.
Wenn wir jetzt mal von der Presselandschaft zur wissenschaftlichen Landschaft schwenken, ist das da ähnlich, dass Diversität so ein Modethema ist und besonders bestimmte Kategorien behandelt werden?
Also ich habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, und das ist gar nicht so leicht. Es gibt wirklich wahnsinnig viel Forschung zu Diversität, quer auch durch die Disziplinen von Soziologie über Literaturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Psychologie. Und rein quantitativ hat das in den letzten Jahren auf jeden Fall stark zugenommen. Das hat mir auch Andrea Bührmann bestätigt. Sie ist Soziologieprofessorin und die Leiterin des Instituts für Diversitätsforschung an der Uni Göttingen. Gleichzeitig sagt sie aber auch, die grundsätzlichen Fragen, also von sozialem Ausschluss, von Machtverhältnissen, damit beschäftigt sich unter anderem die Soziologie ja eigentlich schon immer. Und sie würde eher nicht von einem Modethema sprechen.
Sondern das Thema hat Konjunktur. Und da muss man sich natürlich fragen, warum hat das eigentlich gerade Konjunktur? Und da brauche ich nur noch zu den Landtagswahlen zu sehen. Und dann kann ich sehen, dass die einen behaupten, Diversität ist die neue Normalität, und die anderen behaupten, Deutschland normal. Und das sind, glaube ich, solche Treiber von solchen Debatten.
Und ja, das ist dann möglicherweise zumindest auch eine Erklärung dafür, warum auch in der Wissenschaft bestimmte Dimensionen wie Geschlecht oder Migrationshintergrund deutlich mehr im Zentrum stehen als andere.
Inwiefern?
Weil die Forschung eben stark geprägt ist durch gesellschaftliche Debatten, durch Konflikte, auch durch soziale Bewegungen, und zum Beispiel im Bereich von Frauen- oder LGBTIQ-Rechten. Da haben sich eben in der Vergangenheit durchaus starke Bewegungen gebildet und viele Fragen aufgeworfen. Und das spiegelt sich dann auch in der Wissenschaft wieder.
Du hast schon gesagt, Josefina, Diversität wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet. Wo findet diese Forschung denn dann konkrete Anwendung?
Es gibt ja ganz viele Akteure, Unternehmen, Kommunen, Bildungsinstitutionen, die sagen, wir wollen Diversität fördern. Und da stellen sich dann natürlich viele konkrete Fragen. Wie macht man das? Wo dann die Wissenschaft helfen kann? Also zum Beispiel, wie finde ich überhaupt die Hürden in den jeweiligen Bereichen für bestimmte Gruppen? Oder wie messe ich dann Diversität eigentlich? Andrea Bührmann, die berät zum Beispiel internationale Unternehmen, oder ihr Institut in Göttingen, die arbeiten auch direkt mit der Stadt zusammen. Und da wird dann zum Beispiel an so Fragen geforscht, auf welche Probleme treffen hochgewichtige Menschen im öffentlichen Raum, oder wie inklusiv sind die Webseiten der Stadt gestaltet, oder auch welche Form von Diversität oder umgekehrt Diskriminierung bilden eigentlich zum Beispiel die Straßennamen ab.
Also ganz praktische Alltags- und Stadtentwicklungsfragen, die das Institut in Göttingen da gemeinsam mit der Stadt entwickelt. Die Forscherin schlägt also Brücken zu Kommunen und Unternehmen und um ihre Forschungserkenntnisse weiterzugeben, auch an die Praxis. Und da bin ich jetzt neugierig, was sich da tatsächlich jetzt im Unternehmensbereich tut und schon getan hat. Eva-Maria Götz hat sich dafür beispielhaft beim Pharmakonzern Böhringer umgehört.
Als familiengeführtes, innovativ, forschungsgetriebenes Unternehmen sind wir natürlich auch mit dem Thema Fachkräftemangel sehr beschäftigt. Und die Vielfalt unserer Mitarbeitenden ist unsere Stärke, ist so ein Kulturthema bei uns.
So beschreibt Denise Hottmann, Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusivität beim Pharmakonzern Böhringer in Ingelheim am Rhein, ein wichtiges Motiv, warum das Unternehmen sich für divers besetzte Arbeitsplätze engagiert. In Zeiten wie diesen will man auf keinen potenziellen Arbeitnehmer verzichten und muss sich dafür etwas einfallen lassen.
Wir haben Netzwerke, die in Deutschland aktiv sind zum Thema queere Menschen, zum Thema Inklusion, zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, in dem Fall Geschlechterthemen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und Väter.
Für Menschen mit Behinderungen gibt es seit 2012 einen eigenen Aktionsplan. Jährlich wird ein Inklusionspreis für besonders gute Ideen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes vergeben.
Zum Beispiel ein Preisträger bei unserem Standort in Biberach, der mit einer Mehrfachbehinderung und Assistenz ein duales Studium bei uns macht und da von allen möglichen Personen in der Organisation unterstützt wird.
Mehrere Jahre war Dennis Hottmann auch im Vorstand der Charta der Vielfalt, einer Initiative, in der sich vor fast 20 Jahren Unternehmen zusammengetan haben, um die Vielfalt in der Arbeitswelt zu fördern. Mittlerweile haben über 5000 Unternehmen und Institutionen die Charta unterzeichnet und sich zu ihren Zielen verpflichtet. Eine weitere Organisation, mit der auch Böhringer zusammenarbeitet, ist die gemeinnützige Stiftung Proud at Work, die die Chancengleichheit von queeren Menschen am Arbeitsplatz fördert. Vorstand Albert Kehrer.
Uns gibt es seit 10 Jahren und seit 10 Jahren gibt es eine wachsende Nachfrage zu dem Thema. Wir sehen es ja auf den CSDs in Deutschland, dass immer mehr Unternehmen da sichtbar sind. Nicht alle unbedingt immer sozusagen mit Herzblut, sondern oftmals aus Marketing. Aber ich glaube, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die wollen mehr erreichen, die wollen eine Durchdringung im Unternehmen erreichen, die wollen die Führungskräfte darauf vorbereiten, dass sie wissen, wie sie sich verhalten sollen, wollen Diskriminierung abbauen. Da passiert schon immer mehr.
Auf das Selbstbestimmungsgesetz für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen, das am 1. November 2024 in Kraft treten wird, müssen die Unternehmen genauso mit Angeboten reagieren wie auf das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts, das es schon länger gibt. Doch nicht immer halten die Unternehmen, was sie versprechen.
Wir haben sogar eine Beauftragte für Diversität. Sie ist auch die Vertrauensperson. Aber ich räume Spülmaschinen aus. Das kann es nicht sein. Es ist keine Lebensaufgabe, Spülmaschinen auszuräumen.
Sagt diese körperbehinderte Angestellte eines großen, international tätigen Unternehmens aus der Verkehrs- und Tourismusbranche. Sie will anonym bleiben, denn ihr Arbeitsplatz ist gefährdet.
Bei Corona hat man mir gesagt, nehmen Sie die 30.000 Euro und gehen Sie weg und verlassen Sie unser Unternehmen, freiwillig.
Doch das will die Anfang 50-Jährige nicht.
Diesem Arbeitsmarkt, das schaffe ich nicht, dafür habe ich die Kraft nicht, mich da alleine durchzukämpfen.
Dabei hat auch ihr Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet und wirbt mit seiner Inklusionsstrategie. Das können sich viele kleinere Unternehmen allerdings gar nicht erst leisten, sagt der Wiesbadener Unternehmensberater Gregor Luft.
Wenn man so Leute einstellt, was natürlich sehr positiv ist, muss man ja auch die Wirtschaftlichkeit sehen. Und das kann man leider nicht ganz außer Acht lassen, weil wir ja weltweit in einem Wettbewerb stehen.
Diese Unternehmen hätten dafür einen Vorsprung, wenn es um die Beschäftigung von älteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ginge, die in großen Unternehmen oft lästig sind.
Bei kleineren, mittleren Unternehmen ist genau umgekehrt. Die wissen, was sie an den Menschen haben und dass die einen Benefit bringen. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade diese, nur von Alters, man will nicht Rassismus sagen, aber der Altersvorbehalt, ja, bei kleinen Unternehmen anders als bei großen. Da schätze ich, ist es genau 180 Grad gedreht.
Auch Dennis Hottmann von Böhringer Ingelheim sieht in der Frage Umgang mit Älteren noch viel Luft nach oben.
Ist ein schwieriges Thema, weil das Thema alt stigmatisiert ist. Und ich glaube, dass wir das Thema alt neu denken müssen.
Das Thema alt neu denken müssen, sagt die Leiterin für Diversität beim Pharmakonzern Dennis Böhringer selbstkritisch. Und es ist ganz klar rübergekommen, dass es letztendlich auch um Wirtschaftlichkeit bei den Unternehmen geht. Aber bleiben wir noch mal beim Altern als Kategorie für Diversität. Josephine, ist die in der Forschung auch eher unterbelichtet?
Also es gibt ganz viel Forschung zum Thema Alter, zu verschiedenen Lebensphasen. Oder es gibt die Gerontologie, großes Feld, das sich mit Prozessen des Alterns beschäftigt. Aber mit Blick auf Diversität, unser Thema heute, also das Alter als eine Kategorie der Ungleichbehandlung, da hat das schon lange eher eine untergeordnete Rolle gegenüber anderen Kategorien gespielt, anders als zum Beispiel in den USA interessanterweise. Das hat mir Silke van Dijk von der Uni Jena so erklärt. Sie ist da Professorin für politische Soziologie und Alterssoziologie ist seit langem ein Schwerpunkt von ihr.
Zum einen werden Menschen ja nicht mit einem Alter geboren, sondern Altern ist ein lebenslanger Prozess. Das macht schon einmal den großen Unterschied aus, dass Menschen nie ihre Hautfarbe, selten ihr Geschlecht, aber immer ihr Alter verändern im Lebenslauf. Das bedeutet auch, dass es immer wieder Diskussionen darüber gibt, dass zum Beispiel Ungleichbehandlung aufgrund von Alter deshalb weniger problematisch sei, weil ja alle Menschen alle Altersstufen durchlaufen.
Und zum anderen weiß man aus Studien auch, oder kennt das vielleicht auch von sich selbst, dass sich Leute meistens selbst als jünger wahrnehmen und eher nicht als alt definieren wollen, weil man sich eben von diesen negativen Altersstereotypen wie langsam oder schwach, konservativ, gebrechlich abgrenzen will.
Und das hat eben zur Folge, dass wir anders als bei anderen gesellschaftlichen Ungleichheitsmarkern, wie zum Beispiel Geschlecht oder Hautfarbe, eigentlich nie über längere Zeit einflussreiche soziale Bewegungen hatten, die zum Beispiel gegen Altersdiskriminierung kämpfen.
Sondern im Grunde passiert eigentlich das Gegenteil, nämlich ein kollektiver gesellschaftlicher Kampf gegen das Altern. Stichwort Anti-Aging-Industrie und alles, was dazugehört.
Aber gerade wenn man sich die Debatten um Diversität am Arbeitsplatz anschaut und auch über den Fachkräftemangel, tut sich da nicht ganz viel in dem Sinne, dass sich der Blick auf die, in Anführungsstrichen, Älteren ändert?
Absolut. Also es gibt ganz stark zumindest diesen Diskurs, wie leistungsfähig und wertvoll auch die Älteren Mitarbeiter für Teams sind oder was die alles an Erfahrungswissen und an Kompetenzen mitbringen und dann eben auch die ganze politische Debatte, wie man die Älteren länger im Berufsleben halten kann. Für Silke van Dijk ist diese Debatte aber ein bisschen zweischneidig. Also zum einen sieht sie das Problem, dass dann häufig im Vordergrund steht, was ist aus Sicht der Unternehmen lukrativ und weniger, wie kann man Diskriminierung abbauen, um allen die Chance auf die berufliche Laufbahn zu geben, die sie sich wünschen. Und zum anderen ist sie auch skeptisch, ob sich durch dieses Bild der 60, 70-Jährigen, die noch super fitte und aktive Leistungsträger sind, ob sich dadurch das Thema Altersdiskriminierung wirklich erledigt.
Ich würde sagen, nein, was wir haben, ist negative Altersstereotype und Abwertungen des Alters im Lebenslauf nach hinten zu verschieben und die noch vergleichsweise fitten und gesunden, jungen Alten, wie sie oft auch genannt werden, dann von dieser negativen Zuschreibung auszunehmen. Das hat aber keine Auswirkungen darauf, dass weiterhin Gebrechlichkeit, Demenz, Pflegebedürftigkeit, Vergesslichkeit im höheren Alter extrem negativ attribuiert sind und Menschen, die eben in dieser Weise keinem leistungsstarken Alter entsprechen, weiter aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden.
Und da geht es dann auch nochmal besonders um die Verknüpfung von Alter mit anderen Dimensionen, vor allem soziale Klasse oder Geschlecht, weil zum Beispiel Menschen in ökonomisch eher prekären Verhältnissen dann diesem Ideal des fitten, aktiven Alten in Anführungsstrichen häufig weniger entsprechen können oder auch beim Thema Geschlecht. Da spielen dann wieder sexistische Bilder eine Rolle, dass Frauen viel stärker über das Äußere definiert werden und das zeigen auch Erhebungen, viel früher als alt wahrgenommen werden als Männer, so nach dem Motto oder nach dem Spruch, Männer reifen, Frauen welken, kennt man ja.
Also das Alter als Diversitätsmerkmal zeigt durchaus noch ziemlich interessante Forschungsfacetten. Wird denn auch von Wissenschaftlern untersucht, welche Auswirkungen es hat, wenn das Anderssein beispielsweise mentale Eigenschaften betrifft?
Na, die Frage wäre ja schon, was heißt eigentlich anders? Weil unsere Gehirne sind so komplex, das ist bei jedem Menschen anders. Und genau damit beschäftigt sich die Neurodiversitätsforschung. Also da geht es eben um diese Vielfalt, wie unsere Gehirne gestrickt sind, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir uns konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, denk mal an die Zahl 5, was siehst du?
Eine 5.
Okay.
Also die Zahl.
Geht mir genauso, aber manche Menschen sehen Zahlen nämlich in Farben oder manche Menschen lösen Aufgaben im Kopf eher in Form von Bildern, andere in Form von Sprache. Da gibt es eine riesige Vielfalt und dann gibt es aber auch Menschen, die werden sozusagen als abweichend von der Norm wahrgenommen. Da spricht man dann von Neurodivergenz. Das betrifft Menschen mit ADHS zum Beispiel, im Autismus-Spektrum, mit Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie und einiges mehr. Und ich habe mit André Zimpel darüber gesprochen. Er ist Psychologe und Erziehungswissenschaftler an der Uni Hamburg und er hat das Zentrum für Neurodiversitätsforschung gegründet.
Es ist ein ganz wichtiger Bereich der Inklusion, der leider noch stark unterbelichtet ist. Also den Menschen wird eher unterstellt, Sie wären zu faul, Leistung zu bringen, oder sie wären verhaltensgestört, oder es wären Bindungsprobleme der Eltern, die dazu führen. Also man neigt eher dazu, Neurodivergenz wegzudiskutieren. Und das sind alles Fragen, die in anderen Ländern schon längst Thema sind und auch längst angegangen werden. Also man spricht im Silicon Valley von einer Welle von Talenten, die gerade aus dem neurodivergenten Bereich kommen. Also da ist die Einstellung ganz anders.
Und das führt dann eben aus seiner Sicht dazu, dass in Deutschland ganz viele Menschen nicht die Chance auf Bildung haben, die ihnen eigentlich zusteht, oder ihr intellektuelles Potenzial auch überhaupt nicht genutzt wird im Bildungssystem, genauso wie auch im Arbeitsleben.
Was müsste sich denn da ändern, also so im Bildungssystem, aber auch am Arbeitsplatz?
Also die Ausstattung der Schulen müsste natürlich besser werden, vor allem personell, um darauf eingehen zu können. André Zimpel kritisiert vor allem aber auch, dass wir Leistungen immer so stark über bestimmte Normen oder Zielmarken definieren, an denen dann alle Schüler oder alle Studierenden gemessen werden. Also sprich, die gleichen Aufgaben für alle, die gleichen Prüfungen, die gleichen Rahmenbedingungen. Und bei manchen passt das aber einfach nicht dazu, wie ihr Gehirn funktioniert. Da gibt es natürlich auch heute schon verschiedene Varianten von Nachteilsausgleichen, wenn man eine Diagnose hat. Aber Zimpel sagt, der Fokus müsste insgesamt ganz anders sein.
Für die Selbsteinschätzung. Das Wichtigste für den schulischen Lernerfolg ist, dass ich weiß, wie mein Gehirn tickt. Dass ich also selbstbewusst sagen kann, das kann ich allein und hier brauche ich Hilfe. Ja, und um das für alle SchülerInnen zu leisten, bräuchten wir Schulen, die anders gestrickt sind.
Hat er da konkrete Vorstellungen, wie die aussehen sollen?
Also das würde für ihn zum Beispiel bedeuten, dass Unterricht sehr individualisiert für jeden Schüler vorbereitet wird, darauf zugeschnitten wird, wo liegen die Stärken, welche Instrumente, welche Methoden, welches Arbeitsumfeld passen zu der Person. Und das Gleiche gilt dann im Grunde auch am Arbeitsplatz.
Also nur mal als Beispiel Menschen mit LRS. Für die ist es ist jetzt KI, diese ChatGPT, diese großen Sprachmodule, können für die ein Segen sein. Dann sollte man das ermöglichen. Dann sollte man nicht eine Generallinie für alle rausgeben, sondern sagen, für diese MitarbeiterInnen sollte ein kostenloser Zugang eingerichtet werden zu ChatGPT, weil ich dann erstmal eine zufriedene Belegschaft habe und ich kann natürlich auch viel mehr die intellektuellen Leistungen dieser Person abrufen.
Das ist die Empfehlung von André Zimpel. So, und was ich jetzt mitnehmen kann nach diesen erhellenden Erkenntnissen über Diversität in unserer Gesellschaft ist, dass sehr viel mehr geforscht wird zu Diversität, und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Linguistik bis zur Psychologie. Seit rund 10 Jahren wird auch viel mehr kritisch berichtet über Diversität, besonders in den sogenannten Leitmedien, also Süddeutsche Zeitung, der Spiegel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Viele Kommunen, Bildungsinstitutionen und Unternehmen arbeiten aktiv daran, dass Menschen im täglichen Miteinander ein Bewusstsein für Diversität entwickeln können. Meistens bezieht sich das doch auf Geschlecht oder auf einen Migrationshintergrund, die beide diskriminierend wirken können. Vielfalt leben und dabei nicht in ein Schubladendenken geraten, das wird sicher eine gesellschaftliche Herausforderung bleiben. Damit endet die heutige Ausgabe der Systemfragen mit Bettina Köster. In der nächsten Woche fragt Katrin Kühn, wie Massenproteste im 21. Jahrhundert enden.